ARD Sounds.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Diese Schmerzen, dieses Leben, so ich will das nicht mehr, ich kann jetzt nicht mehr, ich habe so viel durchgemacht, jetzt ist keine Besserung zu sehen. Und dann hat meine Mama aber gesagt, dass Gott einen Plan mit mir hat und das nicht alles zulassen würde, wenn es nicht so wäre. Und ich nicht die bösen Mächte gewinnen lassen soll. Also das war wirklich der krasseste Moment in meinem ganzen Leben. Das hat dann wirklich meine ganze Perspektive auch geändert. Und die Schmerzen und alles Leid wurde ab dem Moment zwar langsam, aber stetig besser.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Eigentlich will Benjamin oder Benny Fußballprofi werden. Er ist talentiert und das fällt auf. Aber als er 17 Jahre alt ist, macht ihm eine schwere Darmerkrankung einen Strich durch die Rechnung. Mit mir spricht er unter anderem darüber, wie er seine große Leidenschaft, dem Fußball, heute doch noch nachgehen kann und wie er als Coach anderen Menschen hilft, mentale Blockaden zu überwinden. Benjamins Schicksal könnt ihr wie alle weiteren Folgen unseres Podcasts bei ARD Sounds finden.
Ja, ich hatte tatsächlich das gottgegebene Talent, dass ich ein bisschen besser spielen konnte als manch anderer. Und es hat sich dann in den jungen Jahren auch schnell gezeigt. Ich habe viele Tore geschossen, also überdurchschnittlich viele. Und bin dann zu Sichtungslehrgängen eingeladen worden in dem WFV-Kader, also dem Württembergischen Fußballverband. Und da bin ich dann immer weitergekommen, bis ich dann in den Top 30 war. Und da wurde ich dann auch gesichtet von der TSG Hoffenheim. Genau, und die habe ich dann auch überzeugt mit meinem Talent. Und die haben mir dann ein Angebot gegeben. Allerdings wohne ich ein ganzes Stück weit weg von Hoffenheim oder von Sinsheim. Und deshalb muss ich die Entscheidung treffen, ob ich jetzt hinwechsel und ins Internat gehe oder halt nicht. Und ich habe mich dann jetzt im Rückblick glücklicherweise dafür entschieden, nichts zu machen, sondern bei meinen Familien und bei meinen Freunden zu bleiben, weil ich 2 Jahre später dann eben diese Symptome hatte. Und ich will mir gar nicht ausmalen, was da alles hätte passieren können oder wie ich mit dem Druck, wo man schon hat, dazu auch noch so eine Krankheit, Also ich wollte auf jeden Fall Fußballprofi werden. Ich war einfach mental noch nicht bereit dazu, in dem jungen Alter meine Familie zu verlassen. Und habe es dann schon die nächsten 2 Jahre immer wieder Revue passieren lassen und habe mich gefragt, wie wäre es wohl gewesen, wenn, und eigentlich richtig dumm, dass ich es nicht gemacht habe, aber mir war eben dieses Familiäre wichtiger. Und dann, wie gesagt, kamen diese Symptome irgendwann und dann haben auch meine Familie und meine Freunde gesagt, vielleicht hat es sogar einen Sinn und vielleicht wäre es dann noch schlimmer geworden und wäre ich noch unglücklicher geworden. Aber so an sich ist es natürlich ein Traum von mir gewesen, ja.
Mit 17 Jahren bekommt Benjamin die Diagnose Colitis ulcerosa, eine unheilbare Darmkrankheit, die den Dickdarm betrifft und dort schwere Entzündungen verursacht.
Allerdings hatte ich nicht nur zu dem Zeitpunkt der Diagnose schon Symptome, sondern schon 3 Jahre davor haben die angefangen. Das war einfach von einem auf den anderen Tag im Jahr 2016 um die Weihnachtszeit rum, dass ich aufgestanden bin und auf einmal Durchfall hatte und bin dann in den Schulbus gestiegen und da hat es einfach nicht aufgehört mit den Bauchschmerzen. Und als das dann nach ein paar Wochen jeden Tag der Fall war und immer noch nicht aufgehört hat, bin ich dann auch mal zum Arzt gegangen und da wurde ich dann mal gründlich durchgecheckt, aber der Arzt hat einfach nichts gefunden. Und dann dachte ich, dann wird es wahrscheinlich normal sein und andere Menschen haben das auch, deshalb muss ich damit jetzt halt irgendwie klarkommen. Und dann ging das leider immer so weiter und wurde auch nie besser. Also im Gegenteil, über die Jahre wurde es immer schlimmer. Ich habe Ja, jeden Tag Durchfall gehabt und bin dann auch teilweise schon um 5 Uhr morgens aufgestanden, damit ich öfter noch aufs Klo gehen kann, damit ich einfach bereit bin für diese Busfahrt, weil im Bus gab es halt keine Toilette. Deshalb, ja, musste ich mich darauf vorbereiten. Und ja, eigentlich egal, wie oft ich dann auf dem Klo war, bevor ich in diesen Bus gestiegen bin, jedes Mal, wenn ich dann drin war, hat es dann sofort wieder angefangen, im Bauch zu grummeln. Und ja, dann hieß es halt immer, jeden Morgen eine Stunde lang aushalten und schwitzen und hoffen, dass nichts passiert. Genau. Ja, ich habe mich dann eben noch 3 Jahre durchgekämpft irgendwie, aber dann im Oktober 2019 war dann auf einmal Blut im Stuhl dabei. Und das hat mir dann halt richtige Sorgen gemacht, weil ich wusste, okay, selbst wenn es ein normaler Mensch hat, das kann eigentlich nicht sein, dass da alles stimmt. Ja, und dann bin ich zum Arzt gegangen, habe das erzählt und der hat mich gleich ins Krankenhaus geschickt. Und da wurde dann eine Darmspiegelung gemacht und festgestellt, dass ja der Anfang von meinem Dickdarm entzündet ist und deshalb auch ja, ich die Krankheit Colitis ulcerosa habe. Also die Krankheit im Gegensatz zu Morbus Crohn, die gibt's ja auch, tritt nur im Dickdarm auf. Es fängt meistens so an, dass das Ende vom Dickdarm oder der Anfang, wie man sieht, betroffen ist. Es sind ein paar Zentimeter entzündet und je nach Schwere kann es sich hochschrauben, auf den ganzen Dickdarm verteilen. Und bei mir war es dann eben so, dass ja so 5 bis 10 Zentimeter entzündet waren. Die Ursache ist leider nicht bekannt. Vererbung habe ich letztens mit einem Arzt gesprochen, der meinte nicht. Deshalb, ich kann es mir auch nicht erklären, woher das jetzt kommt, weil es in der direkten Verwandtschaft auch keinen Fall gibt. Ja, und wenn man es so sieht, dann Pech gehabt, ja.
Heute kann Benjamin so locker davon berichten, aber seine Leidenszeit ist hart. 3 Operationen muss er über sich ergehen lassen, bis er wieder einigermaßen normal leben kann.
Bei der ersten Operation wurde mir der gesamte Dickdarm entfernt. Ich habe ein Stoma bekommen, also einen künstlichen Darmausgang. Dann bei der zweiten Operation wurde mir aus dem Dünndarm so ein Ersatzdickdarm gebildet. Oder einfach der Rest, der letzte Teil vom Dünndarm aufgeschnitten, zusammengenäht, dass es halt so ein Pouch, heißt es, bildet. Und bei der letzten OP wurde das dann ja, so gelegt und angelegt, dass ich wieder auf normalem Weg aufs Klo gehen kann. Davor war ja alles über den künstlichen Darmausgang an meinem Bauch. Und genau, nach der dritten OP hatte ich es dann. Die dritte OP war an sich die harmloseste, aber was danach kommt, das hat mir auch keiner gesagt. Deshalb freue ich mich, dass ich da anderen Betroffenen helfen kann, weil der Körper muss sich erst an die neue Anatomie gewöhnen. Der Dickdarm hat ja auch die Aufgabe, nicht nur den Stuhl einzudicken, sondern auch ja, die Säure zu absorbieren. Und das war halt in den ersten Tagen sehr. Da muss er sich halt erst noch dran gewöhnen. So, deshalb hat alles gebrannt noch. Und es war dann auch noch mal ein bisschen Verzweiflung, weil da habe ich mir dann auch wieder den künstlichen Darmausgang zurückgewünscht. Da hat es nämlich nicht so gebrannt. Aber nach ein paar Wochen hat sich das dann auch eingependelt und seitdem habe ich eigentlich ein ja, normales Leben und kann auf normalem Wege aufs Klo gehen.
Ein normales Leben. Für Benjamin bedeutet das auch, einen großen Traum loszulassen, den vom Fußballprofi. Ein Abschied, der ihm vieles abverlangt, denn während sein Körper ohnehin schon geschwächt ist, wird dieser Moment auch zu einer enormen mentalen Herausforderung.
Ja, also auf jeden Fall zu der Zeit, als ich im Krankenhaus lag, als dann auch die Ärzte gesagt haben, ja, dann musst du halt eine andere Sportart suchen oder ein bisschen runterschrauben. Und das von so einer Autoritätsperson zu hören, das reißt einen schon ein bisschen diesen Traum weg, lässt diesen Traum platzen. Aber selbst wenn die Ärzte das sagen, wollte ich trotzdem versuchen, auch so hoch wie möglich Fußball zu spielen. Und ja, ob das jetzt dann wirklich dieser Fußballprofi-Traum sich erfüllt oder ich einfach noch so hoch wie möglich Fußball spielen konnte, da war es mir einfach wichtiger, ja, zu zeigen, was möglich ist und den Menschen zu zeigen, dass selbst wenn man solche Einschränkungen hat, das einen nicht daran hindert. Und ja, das war mir einfach wichtiger. Und aber war natürlich für mich so, dass dieser Traum endgültig platzt, war schon hart. So, ich habe das nicht gleich akzeptieren wollen, musste das aber halt immer mehr, weil in diesem Fußballgeschäft halt wirklich Körperkapital ist. Und wenn ein Körper so beeinträchtigt ist, dann ist es halt wirklich eine Hypothek, wo man da aufnehmen muss. Also in ein richtiges Loch bin ich nicht gefallen, weil ich wusste, so jedes Mal, wenn ich auf dem Fußballplatz darf, ist es schon ein Privileg, dass ich überhaupt nochmal Fußball spielen darf nach dieser ganzen Geschichte. Deshalb war mir klar, alles, was kommt, ist ein Privileg. Und selbst wenn es nicht klappt, dann ist es auch nicht schlimm, dann gibt es einen anderen Plan. Und das hat mir immer so Sicherheit gegeben, dass ich auch nicht abhängig bin vom Fußball. Ich hatte zum Glück auch das Privileg, dass ich mein Abitur noch machen konnte, dass ich ja trotz dieser Krankheit es irgendwie geschafft habe zu bestehen und somit auch die Möglichkeit hatte zu studieren, was ich ja aktuell auch mache. Und deshalb hatte ich nie diesen großen, dass ich in ein Loch fall, weil ich hatte halt wirklich auch Alternativen, die mit denen man gut ein Leben leben kann. Genau.
Und es gibt noch etwas in Benjamins Leben, das ihn stabil hält. Etwas, das verhindert, dass er abrutscht und das ihm immer wieder Kraft und Zuversicht gibt.
Also da gibt's wirklich nur eine Antwort und die ist Jesus Christus. Also will ich auch gar nicht verschweigen, weil ich ohne meinen Glauben niemals durch diese Zeit gekommen wäre. Ja, einfach, der hat mir so viel Kraft gegeben. Auch in den richtigen Situationen habe ich zum Beispiel eine Videobotschaft von Philipp Mickenbecker bekommen. Ein berühmter YouTuber, der leider auch an Krebs erkrankt ist und mit den Real Life Guys erfolgreich wurde auf YouTube, aber dann auch gestorben ist, leider im Sommer 2021. Und er hat mir eben 2 Monate vor seinem Tod eine persönliche Videobotschaft geschickt, dass ich einfach weiter Hoffnung und Glaube haben soll, dass Gott alles gut machen wird. Und das hat mir auch extrem Kraft gegeben, da wirklich durch diese schwere Zeit und in diesen ganzen OPs weiterzumachen. Und ja, es gab wirklich, das will ich auch nicht verschweigen bei meiner Geschichte, den einen Moment im Krankenhaus nach der zweiten OP, als ich wirklich so Schmerzen hatte und die Medikamente, die Schmerzmittel nicht mehr gewirkt haben, dass ich ans Fenster gelaufen bin. Ich war im 3. Stock in dem Krankenhaus, habe runtergeschaut und mich wirklich gefragt, so soll ich jetzt springen, weil diese Schmerzen, dieses Leben, so ich will das nicht mehr, ich kann jetzt nicht mehr, ich habe so viel durchgemacht, jetzt ist es keine Besserung zu sehen. Und auch in dem Moment hat Gott so krass gewirkt, weil einfach genau in dem Moment meine Mutter angerufen hat. Damals war noch Corona. Ich hatte Besuchsverbot, also keiner durfte mich besuchen. Und genau in dem Moment hat meine Mama dann angerufen und habe ich dann mit ihr telefoniert und ihr auch ganz ehrlich meine Gedanken gesagt, so warum soll ich jetzt noch weiterkämpfen? So, ich habe natürlich an Gott geglaubt und habe auch die Gnade von ihm angenommen, aber da habe ich auch gesagt, so wenn Gott alles vergeben kann und was er auch macht, dann kann er mir doch auch vergeben, wenn ich mich jetzt gleich umbringen werde. Und dann hat meine Mama aber gesagt, dass Gott einen Plan mit mir hat und der es nicht alles zulassen würde, wenn es nicht so wäre. Und ich nicht die bösen Mächte gewinnen lassen soll. Also das war wirklich der krasseste Moment in meinem ganzen Leben. Das hat dann wirklich meine ganze Perspektive auch geändert. Und die Schmerzen und alles Leid wurde ab dem Moment zwar langsam, aber stetig besser. Ich habe dann die nächsten Tage immer kleinere Fortschritte gesehen. War natürlich auch ein Prozess über Monate. Aber das hat mir so krass Frieden gegeben, dass ich wusste, da ist einer, der hat noch was mit mir vor. Und jetzt stehe ich heute da und weiß genau, was er mit mir vorhatte.
Es sind Fragen, die in solchen Momenten fast unausweichlich sind. Fragen nach dem Warum und danach, ob es überhaupt eine Antwort gibt. Auch Benjamin stellt sie sich, besonders dann, wenn die Situation am schwersten wird.
Vor allem in der schwierigsten Phase, als ich im Krankenhaus lag, lag ich im Zimmer, in dem Badezimmer auf dem Boden und dachte mir so, Gott, warum ich, warum lässt du das jetzt zu? Also man sucht Antworten, aber findet keine. So die einzige Antwort, wo von ihm kam, sag ich, war halt dieser Frieden, wo ich hatte. Ich wusste, also war komplett alles scheiße, so gesagt. Also wirklich, es gab, ich habe die Hoffnung schon fast verloren, so dass alles gut werden wird. Aber irgendwie hatte ich so ganz tief im Herzen trotzdem diesen Funken, dass da noch ein größerer Plan hintersteckt. Und ja, man sucht nach Antworten oder Menschen suchen nach Antworten, gerade auch von Gott, und stellen ihm manchmal auch so zeitliches Limit, so wenn ich nach der und der Zeit keine Antwort habe, so gibt es da einen Gott überhaupt so. Aber ich wusste, dass ich die Antwort vielleicht erst so nach einem Jahr oder nach 2 Jahren oder nach mehreren Jahren finde. Und ich kann jetzt ja klar sagen, ich habe jetzt eine Antwort bekommen. Klar hätte mein Leben auch viel leichter gewesen, wenn ich das nicht gehabt hätte. Ich habe mir natürlich oft auch so einfach mal gewünscht, so gesund zu sein, einfach wie ein normaler Mensch leben zu können. Aber heute kann ich anderen Betroffenen helfen und das zeigt mir einfach, ja, diesen größeren Plan dahinter. Hätte ich jetzt nicht diese Krankheit gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich auch nie, ja, öffentlich gemacht, dass das, also hätte ich ja nicht machen müssen, dass das ein Thema ist in der Gesellschaft. Und somit konnte ich das öffentlich machen und dann auch schon wirklich vielen Betroffenen helfen. Gerade auch Menschen, die genau in der gleichen Situation waren, also wo die Krankheit genauso schlimm wurde, wo sie sich überlegt haben, diese Operation zu machen, aber halt diese Ängste und Sorgen da waren. Und da konnte ich eben helfen mit meinen Erfahrungen und zeigen, so, es ist viel Kopfsache und die heutige Medizin ist auch so gut, dass das gar nicht sein muss, dass man so ein eingeschränktes Leben hat. Ja.
Inzwischen, sagt Benjamin, ist sein Heilungsprozess abgeschlossen. Er hat gelernt, mit seinem neuen Leben ohne Dickdarm zurechtzukommen. Und Angst, dass die Krankheit zurückkommt, hat er auch nicht.
Also ich habe wirklich gar keine Angst, so, weil ich weiß, die Krankheit, die existiert ja eigentlich nur im Dickdarm und der Dickdarm ist jetzt nicht mehr da. Deshalb kann da auch aus medizinischer Sicht gar nichts mehr zurückkommen. Ich könnte noch andere Krankheiten bekommen, aber ich habe gemerkt, es bringt nichts, sich Angst zu machen oder ja, Sorgen zu machen, was alles kommen könnte, sondern vielmehr dankbar zu sein über das, was man hat. Und seitdem ich auch so diese Einstellung habe, merke ich auch, dass ich viel glücklicher im Leben bin. Also so zwischen den OPs, sage ich ganz ehrlich, da habe ich mir natürlich auch Sorgen gemacht, was kann wohl werden, was kann alles schief gehen. Und da ging es mir dann auch psychisch oder mental nicht so gut. Und seitdem ich dann auch diese Sorgen abgegeben habe an Gott, wusste ich, dass ich ja mir keine Sorgen machen muss, weil alles gut werden wird und Dankbarkeit viel, viel mehr wert ist und viel glücklicher macht. Es ist echt spannend zu sehen, so die ersten Monate, man musste sich erstmal rantasten, was darf man essen, was verträgt man gut. Die Ärzte geben einem natürlich auch Ernährungstipps mit. Ich habe dann auch lange auf Sachen verzichtet, aber wo ich auch eigentlich Bock drauf hatte zu essen. Habe es dann aber irgendwann mal probiert und dann gemerkt, so es ist, ich vertrage es, also es ist gar nicht schlimm. Und das will ich auch vielen an die Hand geben, dass man nicht alles glauben soll, was man gesagt bekommt, sondern auch mal probiert. Und wenn es dann halt nicht gut ist, das habe ich auch gemerkt bei ein paar Lebensmitteln, dann merkt man das und dann lässt man das auch einfach sein. Aber es gibt auch viele Sachen, wo man einfach mal Bock drauf hat, wie zum Beispiel ein Döner essen oder so. Und da habe ich dann auch immer mehr gemerkt, so, ich vertrage das jetzt doch. Genau. Und über die Jahre einfach, ja, habe mal gemerkt, wann man wie aufs Klo gehen soll, was es auch psychisch macht. Gerade auch am Anfang vom Fußball war das echt heikel, weil ich wollte natürlich Fußball spielen, ohne dass ich aufs Klo muss die ganze Zeit. Deshalb bin ich lieber öfter aufs Klo gegangen. Dann habe ich dann auch gemerkt, dass es über die Jahre, dass ich es gar nicht machen muss. Ich bin dann immer mehrmals aufs Klo gegangen, sicherheitshalber. Und heute kann ich sehen, okay, ich muss jetzt einmal kurz davor und dann habe ich Ruhe, dann kann ich das auch völlig genießen, das Fußballspielen. Aber das hat auch ein, zwei Jahre gedauert. Und dann aber nach 3 Jahren habe ich gemerkt, okay, das war's jetzt. Es ist echt gut, ich habe mich wirklich dran gewöhnt. Am Anfang habe ich noch mitgezählt, wann ich auf dem Klo war und so, weil ich das noch gewöhnt war, dass ich das dokumentieren musste von den Ärzten. Aber irgendwann vergisst man das einfach und das hat dann auch nochmal so viel Freiheit gebracht, weil ich nicht das die ganze Zeit im Kopf hatte. Und ja, das ist eigentlich wirklich der größte Schlüssel, dass wenn man seinen Kopf auf das Hier und Jetzt legt und auf das, was man macht und genießen will und nicht die ganze Zeit dran denkt, wann muss ich aufs Klo oder das war so der Schlüssel.
Heute spricht Benjamin offen und klar über seine Erkrankung, über sein Leben ohne Dickdarm, auf Social Media und als Mentalcoach, immer mit dem Ziel, andere zu unterstützen. Aber auch das war anfangs nicht ganz leicht.
Also es hat mich ganz viel Überwindung gekostet und es war auch wie alles ein Prozess. Ich habe einfach da auch sehr viel reflektiert, wie es in meiner Schulzeit war und da habe ich wirklich niemanden davon erzählt. Also nicht mal meinen Eltern. Erst als es halt wirklich richtig schlimm wurde und ich im Krankenhaus war. Und es war einfach jahrelang ein täglicher Kampf so. Also vor allem psychischer Kampf. So keiner weiß es. Man will ja auch nicht dieser peinliche Junge sein, der die ganze Zeit Durchfall hat und so. Gerade in der Pubertät ist es auch nochmal schlimmer. Und da habe ich gedacht, so ich muss da irgendwas machen, weil es wird Betroffene geben, die genau in der gleichen Situation stecken. Und diese Ketten will ich einfach loslösen. Und dann war es aber nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt und bam, alles, sondern habe mich da auch erstmal langsam rantasten müssen. Habe dann angefangen mit meinem Buch. Habe ich ein Buch geschrieben über diese ganze Geschichte. Und das war so ein bisschen so ein Safe Space für mich, weil ich wusste, okay, die Leute, die es wirklich interessiert, können es lesen, aber ich habe jetzt nicht so diesen Kontakt mit denen und muss mich nicht irgendwie beweisen. Deshalb kann ich mich da noch ein bisschen hinter verstecken, sage ich mal. Und als ich dann aber gesehen habe, wie gut es ankommt und wie gut es die Leute aufnehmen und wie das auch wirklich anderen Menschen hilft, dachte ich mir, mache ich daraus auch eine ganze Serie auf Instagram, auf YouTube, damit es einfach noch mehr Menschen erreicht und spreche auch mal persönlich oder auch in Interviews, wie ich es auch jetzt mache, darüber, weil ich einfach gemerkt habe, das ist gar nicht so schlimm und es geht so vielen genauso. Und ich hätte mir damals in der Zeit auch jemanden gewünscht, der mir, der genau das Gleiche durchmachen musste und zeigt, das ist nicht irgendwie was Peinliches, sondern man kann einfach nichts dafür. Man ist beherrscht von so einer Krankheit, aber man kann mit den richtigen Werkzeugen so damit umgehen, dass es das Leben einfach erleichtert. Und diese Werkzeuge will ich den Menschen an die Hand geben und durch meine Erfahrung einfach genau zeigen, es ist nicht schlimm und es ist machbar. Ja. Ich studiere Sportwissenschaften aktuell mit dem Ziel, meinen Master in Sportpsychologie zu machen, weil ich gemerkt habe, habe ich auch gerade schon ein bisschen erzählt, wie mich diese mentale Stärke auch im Leistungsbereich interessiert oder allgemein die Psychologie interessiert. Und da würde ich gern noch tiefer reingehen und noch tiefer wissen, welche Methoden man anwenden kann. Und nicht nur im Sport kann man solche Sachen anwenden, sondern auch, wie gesagt, im alltäglichen Leben. Und das kann ich ich bin mir sicher, damit kann ich auch Leuten helfen, die jetzt nicht nur sportlich aktiv sind. Ich habe gemerkt, am Anfang wollte ich nur in dem Fußballbereich sein, weil natürlich geil, da ist ganz viel Geld drin, man geht der Liebe nach, wo man hat. Aber inzwischen habe ich gemerkt, so ich kann mit meinen mentalen Techniken auch gerade Betroffenen helfen, deshalb würde ich das auch gern weiterhin machen und einfach in die Schiene. Also ich will jetzt nicht wirklich als Psychologe arbeiten, weil ich dazu auch nicht befugt bin und Psychologen noch wirklich viel mehr Arbeit leisten. Aber ich möchte einfach Menschen meine Werkzeuge an die Hand geben und zeigen, dass einfach so lebensberatermäßig, wie man die richtigen Werkzeuge einsetzt, um erfolgreich im Leben zu sein. Also der erste Schritt ist auf jeden Fall, sich dafür zu entscheiden, mental zu arbeiten, weil viele halt gerade an ihrem Kopf scheitern und sich dann ausmalen, okay, das bringt eh nichts und das und dabei bringt es sehr viel und die Investition, wo man da reinsteckt, die wird sich auch bezahlt machen und man kann es halt nie wissen, ob es was bringt oder nicht, wenn man es nie macht. Und was das genau ist, ist natürlich bei jedem anders. Aber gerade im Fußball, wenn ich da jetzt mal drauf reingehe, die meisten haben das Problem, dass sie im Training halt echt performen so und Trainingsweltmeister sind, sage ich mal. Aber im Spiel dann auf einmal eine richtige Blockade da ist und die nicht mehr Fußball spielen können, sage ich mal. Und das glaube ich, dass es im Leben allgemein so ist. Man ist eigentlich so in seinem Safe Space zu Hause oder so komplett sicher und sagt so, oh, ich kann das und das. Und dann ist man aber im Leben, zum Beispiel in der Schule, hat einen Vortrag und auf einmal Blackout, alle schauen dich an. Und das einfach zu zeigen, dass das nicht zwei unterschiedliche Sachen sind, sondern man das verbinden kann, das ist so der Game Changer. Und das hat mir auch geholfen, so in meinem Leben, auch bei Interviews ruhig zu bleiben. Und ich glaube wirklich, dass die stärksten Menschen die sind, die ihre Schwäche zulassen und auch zeigen, weil auf Social Media sieht man immer, oh, da läuft alles perfekt und dabei ist es überhaupt nicht so. Jeder hat mal schwache Phasen oder Tiefphasen und nicht so runterzureden und sagen, oh, das ist alles schlecht, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt so und andere haben das auch. Deshalb, warum soll ich nicht offen kommunizieren und anderen sagen, so was Sache ist? Anderen Menschen geht's ja auch so. Und das sind für mich die mental stärksten Menschen. Und das macht's Leben auch für alle einfach einfacher. Ja.
Dem Fußball bleibt Benny weiterhin treu. Auch wenn er nicht als Profi spielt, er hat seine Wege gefunden, seiner großen Leidenschaft nachzugehen.
Ich habe ja dann nach meiner OP wieder Oberliga gespielt, also auch im Leistungsbereich. Und das ist schon herausfordernd, also auch für normale Menschen. Ich musste halt eben noch mehr machen, auf noch mehr achten, gerade was ich esse und wann. Und ja, musste halt extra Einheiten schieben, dass ich überhaupt auf das Niveau komme und diesen Fitnesszustand bekomme. In die normalen halt ohne halten. Aber es ging tatsächlich. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden. Ja. Ich bin dann ein Jahr später noch gewechselt zu meinem jetzigen Verein, zwei Ligen drunter. Und es ist eigentlich genauso. Ich bin glücklich, ich habe Spaß am Fußball. Das ist das Wichtigste. Jetzt nicht mehr diesen krassen Leistungsdruck wie in der Oberliga. Muss zwar natürlich auch immer, also es ist auch ligaunabhängig, muss ich mehr machen, damit ich einfach auf dem Niveau bleiben kann. Wenn ich mal krank oder erkältet bin und zwei, drei Wochen raus, das merke ich halt dann noch krasser, weil ich dann so schnell wieder abbaue. Aber es macht mir alles Spaß und deshalb lohnt es sich auch da wieder, sich zurückzukämpfen. Ja, Fußball verrückt, das kann man, glaube ich, nie ganz ablegen als Fußballverliebter. Ich schaue jeden Tag irgendwelche Spiele oder Highlights von irgendwelchen Spielen, also von der ersten bis zur Regionalliga, was mich schon sehr interessiert und auch in der Champions League zum Beispiel, da bin ich gar nicht so, habe ich nicht so Favoritenteams, sondern will einfach guten Fußball sehen und mich macht es da einfach glücklich, den Leuten dabei zuzuschauen, was die alles können. Und stelle mir dann auch ein bisschen vor, wie es wohl gewesen wäre bei mir. Aber das macht mich auch nicht traurig oder so, sondern mich freut es einfach, dass ich überhaupt sowas noch anschauen kann. tue selber auch viel Fußball spielen noch. Das ist natürlich auch richtig, richtig nice, weil ich ja dreimal die Woche Training habe und einmal Spiel. Da kann ich alles ausleben, was ich so lange im Krankenhaus vermisst habe.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der neuen ARD Sounds App und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Hallo, hier ist Moritz Kasserlet und ich habe einen spannenden Podcast-Tipp für euch. Der größte deutsche Rockmusiker ever wird 80 Jahre alt, Udo Lindenberg. Und er hat so manches erlebt, von dem wir alle noch gar nicht wussten. Und wir erzählen euch genau diese Geschichten, die noch keiner erzählt hat. Wir fliegen durchs Udo-Versum und nehmen euch mit auf eine unglaubliche Reise. Nach Hamburg, an die Berliner Mauer und fast bis in den Tod. Und zurück zum größten Comeback. Udo, ein Leben an der Grenze. Ein Podcast von NDR 2 für die ARD. Alle Folgen bekommt ihr ab dem 6. Mai in ARD Sounds.